Hallo und herzlich willkommen zur Episode 108 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. Bevor wir in das heutige Gespräch starten, möchte ich mich unbedingt erst einmal von Herzen bei euch bedanken für das wertvolle Feedback und die wirklich tollen, inspirierenden, durchdachten Rückmeldungen, die immer wieder bei mir ankommen. Es ist einfach so großartig zu wissen, dass die Themen im Atelier Talk euch zum Nachdenken anregen und euch in eurem eigenen Prozess unterstützen. Und es ist tatsächlich auch irgendwie ein bisschen bewegend für mich, zu erleben, wie sich Atelier Talk auch zu einer Art Plattform hinter den Kulissen entwickelt. Für euer Interesse, vielen Dank. Das ist für mich ständig neuer und ganz kräftiger Ansporn. Ja, und so habe ich diesmal wieder eine ganz großartige Interviewpartnerin für euch. Ich habe ein Gespräch geführt mit Ann Nürn. Sie ist freischaffende Kunstkuratorin und Artmanagerin. Das ist eine Kombination, die es einfach gar nicht häufig gibt. Und daher wollte ich unbedingt etwas mehr darüber wissen. In der Kunstwelt hat Ann inzwischen ein festes Standing. Ich will sie euch mal ein bisschen vorstellen. Nach ihrem Studium der Kunstgeschichte in München brachte sie ihr Wissen und ihre Leidenschaft in zahlreiche Projekte ein. Ihre kuratorische Mitwirkung im MUCA, Deutschlands erstem Street Art Museum, und ihre Rolle als Kulturmanagerin führten zu einer besonders beeindruckenden Bandbreite an Erfahrungen. Ann gehört mit zu den Pionierinnen auf dem Gebiet der digitalen und immersiven Kunst, was sie durch das Projekt Video Art for Future eindrucksvoll bewies. Ihre Expertise für Graffiti und digitale Kunst teilt sie als Gastautorin bei Artima, dem Magazin der Mannheimer Kunstversicherung, seit mehreren Jahren, und auf renommierten Kunstmessen wie der ArtMUC und der Incorporating Art Fair sorgt sie mit vielfach Kompetenz und Ausstrahlung für eine besondere Betreuung der Künstler und VIP-Gäste. Inzwischen hat sie die Galerieleitung in einer namhaften Galerie in München übernommen und ich bin echt stolz und froh darüber, einen so tollen Gast hier euch vorstellen zu dürfen. Und so tauchen wir mit Ann, die nebenbei selbst auch Sammlerin ist, tief ein in die Welt der Kunstvermittlung und Vermarktung. Wir sprechen über die Rolle von Authentizität in der Kunst und inwiefern es in der heutigen Kunstwelt nicht mehr nur um das Werk an sich geht, sondern ganz stark auch um die innere Haltung von Künstlerinnen und Künstlern. Und das fand ich wirklich mega spannend. Ann gibt wertvolle Einblicke, welche Werkzeuge wir als Künstlerinnen und Künstler nutzen können. Und sie zeigt uns, wie es in der Kunstvermittlung nicht nur um Masse, sondern um die Qualität der Darstellung und die, ja, ich sagte es schon, die Authentizität der Präsentation geht. Puh, schwieriges Wort irgendwie. Besonders spannend wird es, wenn Ann erklärt, was für sie wirklich zählt, wenn sie mit Künstlerinnen und Künstlern arbeitet und was eine überraschend stark untergeordnete Rolle spielt. Ihre Philosophie ist klar, es geht nicht nur um die Zahlen, sondern um die persönliche Beziehung und das gegenseitige Vertrauen. Wir erfahren, wie und wo dieser zwischenmenschliche Austausch entstehen kann, der oft der entscheidende Faktor ist, der ein Werk lebendig macht und ihm eine besondere Bedeutung verleiht. Und ich verrate an dieser Stelle schon eines. Dieses Interview hat bei mir tatsächlich etwas verändert. Etwas Bestimmtes, das sie gesagt hat, ist bei mir auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Und ich habe etwas geändert, und zwar seit dem Tag unserer Interviewaufnahme. Was es genau ist, verrate ich euch aber erst zum Schluss dieser Episode, also bleibt dran. Begonnen habe ich das Interview mit einer großen Frage. Aber ich dachte, dass dies vermutlich eine Grundlage legt für das gesamte Gespräch. Und zwar bin ich eingestiegen mit der Frage, was genau Kunst ist für Ann.
Oh, das war tatsächlich die Frage, im Motivationsschreiben für mein Masterstudium. Letztendlich ist Kunst, finde ich, ein sehr breiter Begriff. Also Kunst ist das, was uns Menschen ausmacht und was uns Menschen tatsächlich ja, von Tieren vielleicht auch unterscheidet, weil wir imstande sind, unsere Kreativität auszudrücken. Und diese Emotionen, die wir in uns tragen, bildlich darzustellen. Und ich finde diese Frage, was genau Kunst ist und was nicht, eigentlich recht schwierig, weil es soll ja nicht nur Künstler, die das beruflich und professionell ausüben, möglich sein, ihre Emotionen, ihr inneres Ich darzustellen, sondern natürlich auch Leuten, die sich damit auseinandersetzen. Von daher finde ich das Zitat von Joseph Beuys recht sympathisch, dass er sagt, alles ist Kunst, solange man das mit einem Konzept hinterlegen kann, erklären kann und die Leute mit auf diese Reise nehmen kann.
Jetzt hast du aber den Schwerpunkt Kunst für deinen Beruf. Du wählst Kunst aus, du kuratierst. Wie entscheidest du?
Ja, bei Kunstfragen kann man eigentlich selten neutral handeln, sondern es ist immer eine intuitive, persönliche Entscheidung und auch der persönliche Geschmack ist immer der ausschlaggebende Punkt. Das heißt, wenn ich kuratiere und eine Ausstellung aussuche, wie ich sie plane, konzipiere, dann ist es recht einfach. Ich setze mich mit den Künstlern vorher auseinander. Wenn mir das Werk persönlich ästhetisch gefällt und auch die Geschichte dahinter stimmt. Und der dritte Fall ist auch, dass der Künstler als Mensch passt, dann finde ich eine A Zusammenarbeit super positiv.
Das heißt, wenn du über Kunst stolperst, sagen wir mal,
Ja.
dann reagiert dein Bauchgefühl erstmal, ja, und sagt, wow, was ist das interessant? Und dann fängst du an, da genauer einzutauchen.
Ja, absolut. Also zuerst muss natürlich das Visuelle überzeugen. Ich meine, im Schnitt haben wir das wie bei den sozialen Medien recht wenig Zeit zu entscheiden, was wir mögen oder nicht. Du kommst an einem Bild vorbei und hast dann vielleicht einen Bruchteil von 2 bis 3 Sekunden, um zu entscheiden, ob du länger stehen bleibst oder ob du weiterläufst. Und ich glaube, diesem Bauchgefühl kann man für sich persönlich sehr gut folgen. Denn letztendlich muss man ja als Kulturmanager oder Kunstmanager auch für diese Kunst stehen. Und dann ist es nie schlecht, wenn man gleich in den ersten Sekunden völlig hin und weg ist.
Du hast bei deiner Aufzählung, was dich anspricht bei einem Kunstwerk, hast du als allererstes die Ästhetik genannt. Ist es so, dass die Ästhetik für dich eine ganz hohe Rolle spielt?
Ja, selbstverständlich. Nicht umsonst heißen wir die visuelle Kunst, weil alles natürlich übers Auge geht. Und wie gesagt, man entscheidet in Bruchteil von Sekunden, ob man sich näher damit auseinandersetzen möchte oder nicht. Drum ist das Visuelle eigentlich der allererste Schritt für den Zugang zu den Kunstwerken.
Also Ästhetik im Sinne von jedwede Reaktion, die dein Auge anspricht. Es kann auch abstoßend hässlich sein. Auch das ist Ästhetik, ja? Verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Also man kann es verschieden auffassen, ob man jetzt sagt, hey, dieses Werk hält mich fest, weil es wunderschön ist oder weil es mich an etwas erinnert oder auch weil es so schockierend aussieht oder richtig gruselig ist, so dass man einfach einen Impuls verspürt, sich näher damit auseinanderzusetzen.
Verstehe, ja. Deine Berufsbezeichnung, wenn ich das richtig recherchiert habe, ist freischaffende Art Managerin und Kunstkuratorin. Richtig?
Ja, also ich habe vor über 10 Jahren angefangen, mein Gewerbe anzumelden, direkt nach dem Studium und habe da gestartet als Kuratorin und Kunstkulturmanagerin, berate aber auch im Bereich Kunst. Also es ist halt ein sehr weitläufiger Begriff, denn ich denke, die meisten Menschen können auf den ersten Schlag gar nicht nachvollziehen, wie mein Job eigentlich aussieht. Und drum helfen diese vielen Schlagwörter einfach dabei, sich da zu orientieren, was ich eigentlich mache.
Es ist wirklich auch nicht häufig, dass jemand so arbeitet wie du. Ich würde das gerne mal so ein bisschen aufdröseln. Ich vermute einfach mal, dass du schon immer eine Affinität zur Kunst hattest, oder? Bist du als Kind immer die Kreative angewiesen, die gezeichnet, gemalt, gebastelt? Ich sehe sie schon nicken, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe von Kindesbein an sehr viel gemalt. Also hatte da in der Grundschule von der Lehrerin auch viele Strafen aufgebrummt bekommen, weil ich im Unterricht nicht wirklich aufgepasst habe und die meiste Zeit gemalt habe. Am Gymnasium habe ich tatsächlich den Kunstleistungskurs mit sehr gut abgelegt. Aber ja, wie es bei asiatischen Familien so der Fall ist, hatte meine Mutter andere Pläne mit mir, nämlich, dass ich jetzt nicht unbedingt Künstler werde, sondern einen in Anführungsstrichen gescheiten Job mache und studieren gehe. Und deswegen habe ich mich für das Kunstgeschichtsstudium entschieden, sodass ich mich einfach tagtäglich mit Kunst nach wie vor befassen kann.
Was hätte sie am allerliebsten gehabt, deine Mutter?
Oh. Ich denke, das, was so typisch ist, man wird Arzt, man wird Anwalt, all diese Berufe, wo man sagt, ja, da ist das Ansehen und das Geld wohl, ja, gut vorhanden.
Also ich glaube, das hat nicht nur mit den asiatischen Wurzeln zu tun. Also es gibt ja so viele Künstlerinnen und Künstler um mich rum, die dann später erst wirklich zu dem gekommen sind, was sie machen wollten, weil eben die Eltern natürlich nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie das Beste möchten, dass sie möchten, dass das Kind sich ernähren kann und nicht verhungert. Ich verstehe, was du sagen willst, dass wahrscheinlich viele Eltern, die ihr Land verlassen, um eine bessere Zukunft für die Familie aufzubauen, dann natürlich umso mehr darauf achten, ne, dass die Kinder einen Job finden, der sie wirklich ernährt.
Ja, das war bei uns tatsächlich gar nicht so der Fall. Also ich bin in Hanoi, Vietnam geboren und wir sind nach Deutschland gekommen, als ich 3 Jahre alt war, aber nur aus dem Grund, weil meine Eltern sich getrennt haben und meine Mutter absolute Distanz wollte. Es ging da nicht um wirtschaftliche Gründen, weil ich, also unsere Familie ging es in Vietnam sehr gut.
Okay, aber du verortest das so ein bisschen dann tatsächlich in den asiatischen Wurzeln?
Ja, die Ansprüche sind definitiv höher, glaube ich. Also bei deutschen Eltern merkt man, man sollte dem Kind nicht allzu viel Druck machen. Und bei gerade asiatischen Eltern, wenn du jetzt mit einer Eins nach Hause kommst, dann ist es so der Standard, der erwartet wird.
Oh, okay. Anstrengend. Klingt stressig, klingt anstrengend. Ja, so ein bisschen kenne ich das auch.
Sehr gut.
Jetzt hast du Kunstgeschichte studiert und ich habe gelesen, dass du das Ziel hattest, in Auktionshäusern und Galerien zu arbeiten mit diesem Studium.
Genau. Ich hatte hier bei vielen namhaften Auktionshäusern in München gearbeitet und auch 4 Jahre lang hier eine Galerie geleitet, direkt in der Nähe der Münchner Kunstakademie. Ja.
An dieser Stelle unseres Gesprächs hatten wir ein kleines technisches Problem. Aber es fehlt nicht viel, denn wir sind sehr schnell auf die Thematik gekommen, wie in den Galerien das Verhältnis aussieht zwischen Newcomern und etablierten Künstlerinnen und Künstlern. Und hier ist Anns Antwort.
Ja, ich glaube, die Etablierten muss man ja vertreten, weil das sorgt ja für Lohn
Klar.
und Brot.
Ja, klar.
Und bei den Newcomern hast du natürlich eine 50-50-Chance, ob das was wird, ob das angenommen wird oder ob es nach ein paar Jahren wieder abebbt, ne? Das kann dir keiner vorhersagen. Das ist natürlich jedes Mal ein neues Risiko, dem man als Galerist neu eingeht.
Aber es ist trotzdem ein Risiko, das von den Galerien eingegangen wird. Und ich frage mich gerade, wenn du so antwortest, gibt es denn bestimmte Punkte, nach denen man bei Newcomern sucht? Gibt es bestimmte Eckwerte, die man wiedererkennt und nach denen man dann diese neuen Künstlerinnen und Künstler einordnet?
Eckwerte sicherlich. Also man schaut, wie viele Ausstellungen diese Künstler gemacht haben und wo diese Ausstellungen waren, von wem begleitet, welche Preise sie gewonnen haben. Natürlich, weil das sind alles so Richtwerte für, in Anführungsstrichen, sag ich mal, qualitative Kunst. Ja, je mehr positive Feedback es über diesen Künstler gibt, je öfter er in der Presse erscheint, desto vielversprechender ist natürlich so eine Karriere.
Verstehe. Bist du in diese Richtung gegangen? Was war dann der nächste Schritt für dich? Welchen Weg hast du eingeschlagen?
In meiner Tätigkeit habe ich, sag ich mal, verschiedene Pfeiler, mit denen ich hantiere. Das heißt, natürlich ist, und bleibt Kunsthandel immer ein Teil. meiner Tätigkeit. Aber auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit, auch Ausstellungen frei zu konzipieren, die zum Beispiel staatlich gefördert werden, von Stiftungsgeldern gefördert werden, sodass man halt einen gewissen Freiraum hat, um mit Künstlern zusammen etwas Eigenes zu erarbeiten, das jetzt nicht unbedingt musealen Ansprüchen sozusagen entsprechen muss oder dass man da nicht eingeengt wird, ne?
Hattest du Vorbilder? Denn also freiberufliche Kuratorinnen und Kuratoren gibt es ja nicht gerade wie Sand am Meer. Hattest du dann da in dieser Zeit, bist du da Menschen begegnet, die diesen Weg gegangen sind, oder hast du dir das damals ziemlich selbst erarbeitet?
Ja, das war damals ziemlich aus eigenen Ansporn, weil ich wollte einfach diese Freiheit haben und ich habe alles daran gesetzt, diese Freiheit zu erlangen. Das heißt, ich hatte mich mit vielen Künstlern ausgetauscht, hatte von selbst gelernt, wie man an diese Förderung kommt, was man dafür erfüllen muss und habe über Networking nach und nach sozusagen einen eigenen Zirkel aufgebaut, mit dem ich da gut zusammenarbeiten kann.
Und wenn ich dich richtig verstehe, arbeitest du ja auch mindestens zweigleisig, nee, wahrscheinlich sogar dreigleisig. Du arbeitest einmal mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die du berätst, wie sie vorankommen. Du arbeitest
Ja.
auch mit Sammlern
Genau.
und mit Galerien wahrscheinlich.
Genau. Also letztendlich alle Akteure, die in der Kunst zu tun haben, mit denen habe ich tatsächlich ja alle zu tun. Also ob jetzt jemand eine private Sammlung aufbaut und daraus ein Museum macht oder ob er einfach nur Kunst sammelt, da unterstütze ich natürlich. Bei den Künstlern ist es ja, heutzutage ist das Wort wahrscheinlich Coaching. Man begleitet diesen Künstler, berät ihn, gibt ihm Hinweise, wie er seine Karriere weiter stricken kann, schaut, wo man ihn beim nächsten Mal platzieren kann, ja, in welcher Ausstellung, auf welcher Messe, wie das allgemeine Auftreten ist auf der Webseite, welche Events man da wahrnehmen sollte. Wirklich sehr ins Detail. Und da arbeite ich natürlich sehr eng mit Künstlern und Künstlerinnen zusammen. Und da ist die Voraussetzung auch, dass man sich persönlich sehr gut versteht.
Der Atelier Talk Podcast ist ein Podcast, der hinter die Kulissen blickt und Künstlerinnen und Künstler unterstützen will, Mut machen möchte, Tipps und Anregungen geben möchte. Jetzt werde ich natürlich sofort neugierig. Kannst du vielleicht zwei, drei Tipps geben oder auch anders von der anderen Seite zwei, drei Fehler nennen, die du immer wieder beobachtest bei Künstlern und bei Künstlerinnen?
Ja, also Fehler würde ich das jetzt nicht nennen, aber ich denke, das ist eine Ansichtssache, die bei den Künstlern noch nicht richtig angekommen sind, dass sie sich als Unternehmer sehen müssen. Also wenn man einen Künstler fragt, was machst du beruflich, dann hört man oft, ach, ich bin Künstler. Das heißt, ich male, ich bin Bildhauer, ich produziere etwas. Aber keiner sieht sich selber als Unternehmen. Und als Künstler bist du dein eigenes Unternehmen. Du bist Marketing, du bist Sales, du musst selber PR betreiben, du musst selber schauen, dass du Business Development betreibst. Und auch die richtigen Netzwerke und Kontakte findest und diese auch aber pflegst, ja. Also du bist eigentlich wie ein Unternehmen und all diese Positionen, die typischen Managerpositionen, musst du eigentlich am besten selber abdecken, sodass du einen guten Start hinlegen kannst und immer weiterkommst.
Das heißt, du hast eben gesagt, wenn ich jemanden oder einen Künstler frage, was machst du beruflich, dann sagt er, ich bin Künstler. Was würdest du dir wünschen? Ich bin Kunstunternehmer, oder?
Nein, ich glaube, es liegt nicht ganz an dem Begriff, sondern es liegt an dieser Auffassung, der dahinter steckt. Die Auffassung ist einfach, ja, man ist kreativ tätig, aber den Business-Teil, mit dem wollen sich die meisten Künstler gar nicht auseinandersetzen. Und man sieht, die Künstler, die recht erfolgreich sind, die meisten von ihnen sind richtige Geschäftsleute, ja, die wissen ganz genau, wann sie was tun. Wenige haben das Glück, dass sie dann auf den richtigen Kontakt treten, also treffen und dass dieser Kontakt dann ihnen weiterverhilft. Also ob das jetzt ein Kunstagent ist oder direkt an eine Galerie kommen, die die Betreuung macht. Aber dieses Glück haben eben nur sehr wenige. Dementsprechend ist es umso wichtiger, dieses Bewusstsein in den Köpfen der kreativen Menschen aufzurufen, dass man da wirklich als Unternehmer handelt.
Ich bin aber ein bisschen überrascht, dass du das so sagst, denn sowohl ich selbst als auch Künstlerinnen und Künstler in meinem Umfeld sind eigentlich alle total erdrückt von diesem Berg an Dingen, die zu erledigen sind. Da ist eigentlich niemand an, der da nur im Atelier steht und malt, sondern du schreibst Bewerbung für Ausstellungen, du schreibst Bewerbung für Preise, du schreibst Zeitungen und Zeitschriften an, um gezeigt zu werden. Du schreibst Newsletter an die Leute, die auf deiner Mailingliste sind, um die ein bisschen aktiv zu halten. Klammer auf, müsste ich auch mal wieder ganz dringend tun, Klammer zu. Du hast vielleicht sowas wie ich auch mit meinem Podcast. Da sind dann andere Möglichkeiten. Dann kommt natürlich dazu sowas wie Buchhaltung und so weiter und so fort. Da ist eigentlich niemand, der sich zurücklehnt und nur den Pinsel hält.
Habe ich auch nicht behauptet. Es ging um die Auffassung. Also, dass man sagt, als Künstler sehe ich mich gar nicht als Manager. Also, wenn man sich ins Bewusstsein ruft, dass man als Künstler eigentlich all diese Positionen, die in einer normalen Firma existieren, sozusagen selber performen muss, dann glaube ich, hat man eine ganz andere Auffassung und auch ein ganz anderes Auftreten. Weil die wenigsten Künstler werden jetzt sagen, ah, ich bin mein eigener PR-Manager oder genau, ich mache selber Business Development. Das sind Schlagwörter, die du bei Künstlern eigentlich nie hörst. Sie tun das, aber ich weiß nicht, im Bewusstsein, dass sie eigentlich so viele Managerpositionen innehaben und so viel Power haben, ist den meisten, glaube ich, nicht immer im Sinne.
Spannend. Und du meinst, wenn ich das wirklich verinnerliche, mich als Unternehmerin sehe, verändert sich was in meiner Ausstrahlung, in meinem Handeln, in meiner Wahrnehmung?
Ja,
Spannend.
absolut, absolut. Weil ich finde eben, Künstler ist ein Allrounder. Das heißt, er muss alles selber machen, aber sieht sich, stellt sich als Künstler vor, als Produzent. Und wenn er aber, sage ich mal, dieses Selbstbewusstsein hat, um aufzutreten, um zu sagen, hey, ich bin eigentlich, keine Ahnung, 10 Manager in einer Person, dann verändert sich auch etwas im Selbstbewusstsein. Das heißt, man hat viel stärkeres Auftreten, weil man weiß, was man eigentlich alles abdeckt.
Das beantwortet eigentlich eine Frage, die ich so auf dem Herzen hatte. Und zwar, du bist in Sphären vorgedrungen, in die nicht jeder kommt. Also hochgradige Galerien zu beraten, Sammlerinnen und Sammler und die Künstler und so weiter. Und das hat bestimmt auch mit deiner inneren Einstellung zu tun, oder?
Absolut. Ich glaube, da spreche ich vielen von der Seele, dass man ja eine Vorstellung hat, wohin man möchte und diese Vorstellung auch hartnäckig verfolgt mit allen Hürden und positiven Dingen, die es mit sich bringt. Ne? Und solange man am Ball bleibt und ja dafür hart arbeitet und jeden Tag weiß, wofür man eigentlich aufsteht und wofür man leben möchte, dann glaube ich, ist die Frage auch recht schnell beantwortet.
Jetzt behaupte ich mal, dass vermutlich wirklich viele genau das tun, ein Ziel haben. Also ich rede jetzt gerade, ich vertrete hier die Künstlerinnen und Künstlerseite. Es gibt viele, die wollen einfach nur Kunst machen und malen und Freude haben. Das ist auch völlig legitim. Aber es gibt eben auch viele, die sagen, ich möchte gerne eine gute Galerievertretung haben. Nicht nur irgendeine Feldwald-Wiesengalerie, sondern eine gute Galerie. Vielleicht möchte ich auch irgendwann mal das Werke von mir in einem Museum hängen. Du hast eben gesagt, man muss diese Ziele, diese klaren Vorstellungen haben. Ich glaube, das haben viele und trotzdem kommen sie nicht voran. Was würdest du empfehlen?
Ja, ich meine, in vielen Fällen ist es natürlich auch ein Quantum Glück, ja. Also es gibt Leute, die treffen direkt am Anfang den richtigen Kontakt und haben dadurch ausgesorgt. Und es gibt viele, die haben riesiges Potenzial und stecken immense Energien rein und bei denen klappt das irgendwie nicht. Ja, es ist manchmal wie im Leben. Also ein gutes Studium ist natürlich kein Erfolgsgarant, dass man beruflich dann irgendwann auch in einer hohen Position oder in der Wunschposition ankommt. Und gerade in der Kunst schwingen natürlich viele kleine Details mit, ob man dann wirklich an sein Ziel kommt oder nicht. Die Frage ist dann auch, ob man dann sein Ziel eventuell neu definiert. Und sagt, okay, wenn es jetzt mit der musealen Ausstellung zum Beispiel nicht klappt, dann muss man einfach erstmal mit kleineren Schritten anfangen. Also erstmal regional bekannt werden und dann immer langsam sozusagen größere Kreise ziehen. Selbstverständlich ist es ein Luxus, wenn man das schafft, ja. Aber man hört ja nicht deswegen auf, Künstler zu sein. Ich meine, wir sind in dieser Branche, weil wir eine gewisse Kreativität in uns tragen. Und diese Kreativität schafft auch viel Leidensdruck. Und ja, das wird man wahrscheinlich bis zum Ende seines Lebens verfolgen, weil es ist kein Beruf, das dich findet, sondern eine Berufung, die du irgendwie in dir trägst.
Das ist spannend, dass du das sagst, ja. Und viele sitzen in irgendeinem Beruf, in einem anderen Beruf und sind unglücklich und merken gar nicht, dass sie eigentlich Künstler sind, ne, glaube ich.
Genau, und ich denke, ja, man muss halt ehrlich zu sich sein. Und wenn man jetzt in einem normalen Bürojob nicht glücklich ist, weil die Kreativität ruft, dann muss man sich vielleicht fragen, ist es dieses Geld wert, dass ich mein Leben lang auf das verzichte, wofür mein Herz schlägt? Oder bin ich jetzt so tapfer und entscheide mich für meine Herzensangelegenheit?
Das ist aber echt schwer zu entscheiden, denn viele merken, da ist was. Irgendwie ist es gerade nicht so, wie es sein soll. Irgendwas ist schräg und verstehen eigentlich gar nicht, dass sie ihr Leben lang Künstler waren oder sind. Also das beobachte ich und im Prinzip habe ich das selber auch erlebt. Das ist ein spannender Prozess, ja. Und es ist auch das Umfeld. Zuerst denken ja viele, das ist irgend so ein Pillepalle, den man da macht, weil man jetzt keine Ahnung, den Beamtenjob aufgibt oder eine Führungsposition irgendwo. Und das ist tatsächlich was ganz wichtig. Ich finde das ganz spannend, dass du das gerade als Beispiel sogar bringst.
Naja, es ist ja auch, sag ich mal, wieder richtiges Management, was man betreiben sollte. Ich würde ja niemand dazu raten, von heute auf morgen seinen sicheren Job aufzugeben, um hundertprozentig Künstler zu werden,
Ja.
sondern man muss es Step by Step planen, wie jedes Startup auch, kleine Etappen einzulegen und zu schauen, wie die Jahresplanung denn funktioniert, ja.
Ja.
Dementsprechend meine ich ja, man muss da wirklich unternehmerisch denken. Und wenn ich jetzt aus einem Vollzeitjob komme, wo ich weiß, ja, mein Gehalt kommt da monatlich, das wird natürlich als Künstler so nicht mehr sein, dann muss ich halt schauen, dass ich das langsam aufbaue. Eventuell, dass ich einen Teilzeitjob antrete, ja, womit ich einfach die Grundkosten decken kann und nebenbei dann schaue, dass ich mit etwas mehr Zeit langsam Stück für Stück meine künstlerische Karriere aufbaue, bis sie sich dann selber trägt und ich dann vielleicht den Angestelltenjob komplett an den Nagel hängen kann.
Ja, nebenbei hochziehen, ja. Dann hattest du eben das Thema Studium erwähnt, zwar in einem anderen Zusammenhang, dass du sagtest irgendwie, dass ein Studium in jeglicher Hinsicht nicht garantiert, dass man auch in dem Job landet. Aber in dem Zusammenhang würde ich gerne wissen, für wie wichtig schätzt du ein Kunststudium ein für eine künstlerische Karriere?
Ja, es ist auf jeden Fall ein guter Türöffner, wenn man sagen kann, ich habe an der Akademie studiert, bei dem und dem Professor. Ja, wie gesagt, für die meisten ist es definitiv ein Türöffner. Aber wir leben in einer sehr interessanten Zeit, wo tatsächlich Social Media manchmal, ich sag mal, ja, diesen Titel über schattet, ja, weil mit Social Media ist ein Medium sozusagen in diese Welt eingetreten, die es vorher noch gar nicht gab. Also ich kann mir kaum vorstellen, wie ein Künstler sich damals in den 50ern promotet hat, während es heute einfacher ist, Bilder hochzuladen und dann weiß ich, okay, ich habe da das Potenzial, international Leute zu erreichen und durch Schlagwörterdefinition oder Werbeads, die ich dann bezahle, einen noch größeren Radius zu ziehen. Und das sind natürlich immense Möglichkeiten und hilft auch, sage ich mal, Künstler, die autodidaktisch unterwegs sind und vielleicht kein Studium absolviert haben.
Welche Rolle spielen denn dann heutzutage noch die Galerien? In meiner Wahrnehmung sind sie zum Teil deutlich unwichtiger geworden, weil wir eben Social Media etc. haben. Aber gleichzeitig haben sie jetzt doch auch wieder eine ganz starke Wichtigkeit, weil sie eben einen Kontrapunkt setzen zu diesem Instagram und so weiter, was alle und jeder machen kann. Oder?
Ja, ich glaube auch, die typische Galeriewelt, wie sie früher war, durchlebt eine gewisse Transformation. Letztendlich ist es so, dass es Galeristen wahrscheinlich auch immer geben wird, denn es gibt nach wie vor Künstlerinnen und Künstler, die vielleicht diese Managementarbeiten einfach nach wie vor abgeben möchten, ja, diese Salesarbeiten. Und ich meine, das ist ja ein Berufsbild, das ja, in der Kreativbranche eigentlich nicht wegzudenken ist, nämlich dass man mit Kunst handelt. Solange Kunst produziert wird, wird damit gehandelt werden. Die Frage ist halt nur, wie sich die Galerie in Zukunft aufstellen. Natürlich haben wir dann mehr Online-Plattformen von Galeristen, die dann auch international Kundschaften erreichen. Also es gibt Leute, die dann teilweise Bilder kaufen, die sie noch nie live gesehen haben, weil die Präsentation auf der Galerieseite so perfekt läuft, dass man alles 360 Grad drehen kann zum Beispiel oder virtuelle Ausstellungsräume. Das sind ja alles neue Möglichkeiten und nicht jeder Künstler oder Künstlerin kennt sich damit aus. Und das eröffnet wiederum für die Galeristen ja, neue Optionen.
In der Kunstwelt geht es ja, denke ich mal, hauptsächlich um die Kunst selbst. Oder wie wichtig ist die Person, die dahinter steckt? Im Prinzip will ich jetzt in die Richtung gehen, Kunst von Männern, Kunst von Frauen. Da sind noch Unterschiede, aber eigentlich ist es doch absurd, weil es geht um das Bild oder die Skulptur oder was auch immer ich dann da käuflich erwerben möchte und was mich anspricht. Wir haben vorhin über das Bauchgefühl gesprochen, die Ästhetik, die da rüberspringt, die Spannung, die da erzeugt wird. Es ist doch furzegal, entschuldige bitte, ob da ein Mann oder eine Frau dahinter steckt.
Ja, es ist und sollte auch komplett egal sein, wer da als Person dahinter steckt, solange, sag ich mal, die Kunst für ein großes Publikum positiv erscheint, ne? Es ist eine schwierige Frage, inwiefern das jetzt abhängig ist, ob ich Künstlerin bin oder ein Künstler. Ja, ich glaube, es ist immer noch so ein Punkt, auch in der normalen Jobwelt, dass man immer noch fragt, hey, Frauenquote, warum sind da immer mehr Männer vertreten in Führungspositionen, auch
Aber
in der
darf ich dich
Kunstkultur?
unterbrechen? Du sagst, das ist genau das, wo ich eigentlich festhaken möchte. Ich glaube, im persönlichen Umgang, Führungsposition etc., da stehst du oder sitzt du einem Mann, einer Frau gegenüber. Das hat irgendwelche Auswirkungen. Wir reden aber hier von Kunst. Wir haben nicht direkt mit den Menschen zu tun. Im Galeriewesen, in Museen und so weiter, sogar auf Instagram, die diese Kunst geschaffen haben, sondern wir haben mit dem Kunstwerk zu tun. Und dennoch ist es ja, ich habe ja die Frage ein bisschen provokant formuliert, dennoch ist es ja heutzutage immer noch Fakt, dass weniger Frauen in den Museen sind, in den Galerien vertreten, etc.
Puh, erklären ist das schwierig, weil ich kann natürlich nicht in die Köpfen der Leute reinschauen. Aber ich denke, Frauen haben sehr stark den sozialen Faktor, der ausgeprägt ist. Das heißt, viele hängen zum Beispiel ihre Karriere an den Nagel, wenn sie Mutter werden. Und gerade, sag ich mal, diese Phase von Schwangerschaften, Kinder bekommen, auch die Kinder großziehen, man hat eine immense Verantwortung und kann dann alles so wie ja, ein Mann es kann, der halt frei ist, nicht immer bewerkstelligen, ja. Es gibt viele Frauen, die haben so ein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl, dass sie sagen, sobald ich Kinder kriege, hänge ich alles an den Nagel, weil dann stehen nur noch meine Kinder im Vordergrund.
Und ich denke, bei einem Mann ist es so, er kann seine Karriere natürlich weiterverfolgen, weil dann die Frau auf die Kinder aufpassen. Dementsprechend beobachte ich bei vielen kreativen Frauen, auch jetzt Kuratorinnen, Kunsthistorikerinnen, ja, dass die Karriere da dann einen Bruch erleidet, sobald sie schwanger werden. Und wenn man dann Kinderwunsch hat und sagt, man will eine größere Familie mit 2, 3, 4 Kindern, dann ist man natürlich noch länger abwesend.
Aber liegt es wirklich nur an den Frauen selbst? Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube auch, wie sie wahrgenommen werden auf dem Kunstmarkt und von Galeristinnen und Galeristen, vielleicht hauptsächlich von Galeristen, ich weiß es nicht, ist das schon auch eine andere Behandlung, oder? Also es ist in meiner Lebenszeit passiert, und nicht so lange her, dass ein Künstler sagte, Kunst von Frauen ist einfach auch nicht so qualitativ hochwertig wie die von Männern. Wir reden hier nicht von irgendwelchen Jahrhunderten zurück. Das ist doch krass. Ich lasse den Namen weg, der das gesagt hat.
Ja, selbstverständlich ist es harter Tobak, was da kommt. Aber ja, ich glaube, wir Frauen haben immer noch ein paar Hürden mehr zu stemmen. Also man sieht es ja auch jetzt an, also, sag ich mal, mein Beispiel, Kunstgeschichtsstudium. Ja, wir starten gefühlt mit einer Quote von, ja, gefühlt über 90% Frauen. Ich hatte in meinen ganzen Kursen, glaube ich, damals vielleicht 2, 3 Männer sitzen. Und am Ende sind es aber trotzdem die Männer, die in der Führungsposition sitzen, ob Auktionshäuser, Galerien oder erfolgreiche Künstler, ne? Da haben sie sozusagen wieder die Oberhand und sind an der Front. Ich kann es mir aber auch nicht wirklich erklären, wieso, sag ich mal, diese Entwicklung, diese Gesellschaft so tickt. Es ist schwierig nachzuvollziehen. Ich sehe halt nur, wie gesagt, nach dem Kunststudium, dass alle Kunsthistorikerinnen auf einmal wechseln, mit denen ich studiert habe, und viele irgendwie was ganz anderes machen. Und diese wenigen Herren, die es gibt, die sozusagen exotisch sind in der Branche, die finden meistens eine gute Anstellung.
Du in deinem Arbeitsalltag, wirst du als gleichberechtigt wahrgenommen oder nimmst du einen Unterschied wahr, wie du behandelt wirst im Gegenteil, im Vergleich zu deinen männlichen Kollegen?
Ja, es gibt zum Beispiel auch schon Situationen, wo die Runde komplett aus Herren besteht, ne? Und dann gibt es natürlich Themen, wo sich Herren besser auskennen, Fußball etc. Das ist nicht unbedingt mein Steckenpferd. Ja, da gibt es Momente, wo man sich dann auch ein bisschen ausgeschlossen fühlt, weil das einfach Themen sind, die ja wirklich Männer unter sich dann behandeln.
Ja, okay. Ich glaube, dass die Situation, die du da beschrieben hast, eine ist, die auf sehr viele Berufe zutrifft. Aber ich glaube auch gleichzeitig, dass sich da eine ganze Menge ändert. Jeder, jede, du und ich, wir alle können dazu beitragen. Und deswegen interessiert mich, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die Kunst dich anspricht, persönlich, dein Bauchgefühl etc. Wie findest du Künstlerinnen und Künstler? Wo findest du die Leute? Wie setzt du Schwerpunkte? Worauf achtest du?
Um Künstler zu finden, muss man halt in die Welt hinaus. Das heißt, letztendlich muss man immer auf Veranstaltungspläne schauen, wo zum Beispiel Ateliertage sind, wo gerade Messen für junge Leute sind. Also ich meine, hier in München haben wir zum Beispiel die Plattform Artmug, Stroke. Das sind jetzt keine, sag ich mal, ja, klassischen Kunstmessen, wo Galerien auftreten, sondern hauptsächlich Künstler, die selbst ausstellen. Und da hat man natürlich die Möglichkeit, sehr viele junge Talente zu entdecken und mit denen dann weiterhin im Austausch zu bleiben. Ansonsten, wie gesagt, bieten die Kunstvereine, Kunstplattformen auch viele Möglichkeiten, einfach neue Leute kennenzulernen. Oder man sitzt zu Hause und swipet einfach auf dem Handy wieder über die sozialen Medien und entdeckt den einen oder anderen neuen
Das machst du
Fund.
tatsächlich, ja?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin da nicht die Einzige, sondern das machen mittlerweile wirklich alle.
Und Instagram spielt dabei eine große Rolle?
Ja, ich meine, früher war es halt Facebook, Instagram, TikTok, also alle sozialen Medien, die es aktuell gibt, Um Information, Kreativität zu streuen, sind natürlich ein gutes Tool und vor allem gemütlich, weil das kann man immer nebenbei machen. Und ich glaube, deswegen ist diese Branche auch so stark geworden.
Ja. Welche Rolle spielt die Followerzahl bei solchen Sachen, wenn du Instagram scrollst? Kann da jemand ganz großartig sein mit 125 Followern oder müssen es die 160.000 sein?
Nö, ich denke, das ist wieder der persönliche Geschmack. Also wenn man sagt, man findet gewisse Bilder, Gemälde, Skulpturen toll, dann klar schaut man immer auf die Followerzahl. Aber ich glaube, das ist für manche Fälle nicht unbedingt ausschlaggebend, wenn man viel von diesem Künstler oder von dieser Künstlerin hält. Dann kontaktiert man die auch, wenn die jetzt vielleicht gerade mal bei 2.000, 3.000 Follower sind, weil man sagt, okay, da ist noch viel Luft, da kann man noch was machen.
Wie wichtig ist das Alter der Künstlerinnen und Künstler für dich?
Ich glaube, Alter spielt dabei wenig, also eine untergeordnete Rolle. Klar, es gibt natürlich Kunstwerke, wo man sagt, boah, das ist bestimmt ein ganz junger Künstler, so wie er das darstellt. Aber mittlerweile finde ich, man täuscht sich bei manchen Werken auch ziemlich, dass man sagt, ja, so wie es dargestellt ist, muss es ja ein junger Künstler sein. Und am Ende erfährt man, dass der Künstler einfach Ü50 ist, ne? Von daher finde ich das Alter eigentlich recht unwichtig.
Komme gerade auch deswegen darauf, weil du vorhin gesprochen hattest über staatliche Förderung. Ganz viele Ausschreibungen, sowohl für Ausstellungen als auch ganz viele Residencies, sind eben altersbegrenzt. Und du hattest vorhin, ich glaube, zweimal über die staatlichen Förderungen gesprochen. Das ist ein Bereich, den ich tatsächlich sehr wenig bisher begangen habe. Was würdest du da empfehlen? Wo sollte man sich informieren oder auf was muss man achten? Was für Tipps kannst du da geben?
Also hier zum Beispiel in München kann man sich da immer an das Kulturreferat wenden. Das ist sozusagen die Behörde für alles, was kulturell in München passiert. Da gibt es dann verschiedene Abteilungen für bildende Kunst, für Musik, Theater, Performance. Und man kann sich da auf jeden Fall informieren, welche Förderungen es gibt, was man dafür erfüllen muss. Ich meine, letztendlich, jede Förderung ist mit Bedingungen und Auflagen verbunden, ne? Weil sonst wäre es ja zu einfach. Jede Stiftung zum Beispiel fördert ja wieder eine andere Gruppe von Kreativen. Und da ist eigentlich tatsächlich ein sehr breites Spektrum, wo man sagt, egal welche Altersklassen oder aus welchem Background, zu welchem Thema, ob das jetzt mehr Feminismus ist oder ob es einfach nur darum geht, dass man ja, Kollektive fördert. Solange man sich informiert, findet man was. Und ich meine, man kann ja immer googeln. So starte ich zum Beispiel meine Planung, dass ich sage, okay, ich habe jetzt einen Künstler, der zu einem gewissen Thema ausstellen möchte. Gibt es vielleicht Ausschreibungen, die zu diesem Thema passen? Oder die gerade diese spezielle Form der Kunst fördert, ob das jetzt zum Beispiel digitale Kunst ist oder Fotografie. Genau, da gibt es immer sehr viele Optionen, wo man sagt, man kann alles runterfriemeln oder manchmal sogar Förderung für internationale Zusammenarbeit. Oder es gibt auch Seiten, die fördern einfach nur die Ausgaben für Übernachtung, Essen. Da ist es eigentlich recht unendlich, man muss sich halt nur informieren.
Und da würdest du sagen, der erste Schritt geht über Google und andere Suchmaschinen.
Ja, genau. Also ich meine, Suchmaschine ist natürlich das bequemste, wenn man das von zu Hause aus und direkt machen kann. Aber man findet da auch natürlich viel mehr. Was zum Beispiel für regionale Künstler wichtig ist, auch die Anlaufstellen ernst zu nehmen. Wie gesagt, bei der Stadt und zu schauen, welche Stiftungen vor Ort sind. Manchmal sind es auch tatsächlich Kunstvereine, die kleine Beträge auch hergeben, um ihre Mitglieder zu fördern.
Du hast eben auch digitale Kunst genannt. Ich war jetzt gerade vor 2 Wochen auf einer Vernissage und da wurde allgemein sehr stark geschimpft über die digitale Kunst. Es wurde allgemein abgetan als Effekthascherei, Spielerei, nichts dahinter. Ich glaube, das siehst du ein bisschen anders, oder?
Ja, das sehe ich definitiv anders, weil ich meine, auch digitale Kunst ist einfach eine neue Kunstform mit einem neuen Medium. Und ich meine, damals war man bei der Fotografie zum Beispiel auch nicht sicher, wenn man sagt, das ist ja dann eine Massenproduktion, das ist ja dann kein Unikat mehr. Und man hat sich damit auch zurechtgefunden bis heute. Und die digitale Kunst ist natürlich in ihren Startschuhen und es wird jetzt momentan sehr viel experimentiert. Auch, sag ich mal, Kommentare wie, wenn ich jetzt alles mit KI erzeuge, dann bin ich doch gar nicht mehr der Künstler. Selbst da sehe ich das jetzt in manchen Fällen anders, denn letztendlich muss ich der KI ja einen Input geben. Und ich muss ja dann selektieren und ich muss ja dann auch das richtige Tool aussuchen. Also es steht durchaus immer noch kreative Arbeit dahinter. Vielleicht nicht ganz so erschwert, wie wenn man jetzt, sage ich mal, schwierige Herstellungsprozesse durchlaufen muss. Aber es ist definitiv Zeit, Input und Kreativität, die da trotzdem im Hintergrund mitschwingt, um das Ganze zu erzeugen.
Verstehe. Du hast ja dadurch mit einer ganzen Bandbreite an Künstlerinnen und Künstlern zu tun. Wie ist für dich der Umgang mit Künstlerinnen und Künstlern? Ist das besonderer Menschenschlag, der dir Spaß macht?
Zuallererst, ja, sind da einfach zwei Optionen. Man lernt ja den Künstler oder die Künstlerin erstmal durch die Kunst kennen. Und wenn man mehr erfahren möchte, stößt man dann natürlich auf den Menschen. Und da ist es für mich immer das Interessanteste, die persönliche Geschichte. Also wie kam dieser Mensch dazu, Kunst zu machen? Und was hat ihn dazu bewegt? Was will er mit seiner Kunst natürlich ausdrücken? Und da merkt man dann schnell, ob es charaktermäßig passt, dass man zusammenarbeiten kann oder nicht. Es gibt auch Künstler, die wollen gar nicht darüber reden. Ja? Die sagen, hey, ich mal einfach nur das, was ich mir gerade denke, aber ich denke mir sonst keine Konzepte aus, keine Manifeste. Ich möchte es nicht so kompliziert halten. Auf der anderen Seite gibt es dann Künstler und Künstlerinnen, die dann sagen, ja klar, bevor ich jetzt ein Bild anfange, ist es teilweise 6 Monate Vorbereitungszeit, weil ich mich in dieses Thema einlese, weil ich recherchiere, weil ich hier einen Aktenordner habe, wo ich alles drin sammle und alles nochmal durchgehe. Und das macht es so interessant, diese Herangehensweise, diesen Prozess zu begleiten und auch mit den Künstlern und Künstlerinnen zu durchleben.
Das klingt toll, das klingt spannend. Wie läuft da nebenher noch deine eigene Kunst? Bist du selbst noch kreativ?
Oh je, oh je. Also ich denke mir auch immer nach Kunstausstellungen oder Messen, wenn mich etwas sehr inspiriert hat, ob ich dann wieder das Malen anfange, aber die Zeit dazu finde ich einfach nicht mehr. Das heißt, ja, ab und zu spraye ich. Das ist nach wie vor ein Hobby.
Nachts unterwegs
Nein,
mit
nein, nein, nein.
Basteln.
Nein, nein, nein. Nichts Kriminelles, nichts Kriminelles. Sondern tatsächlich einfach hobbymäßig für mich selber auf Leinwand was auszutesten oder tatsächlich ab und an auch den einen oder anderen Auftrag, den ich früher hatte für Firmen. Wände zu gestalten. Ja, aber das kommt aktuell einfach ja, alles zu kurz. Was als Hobby nach wie vor geblieben ist, ist tatsächlich Tortendesign.
Tortendesign. Aufwendige, kunstvolle Kreationen zu bestimmten Themen.
Genau, da kann ich tatsächlich alle wie soll ich sagen, alle Techniken zusammenbringen. Also ob ich jetzt was modelliere, wie ein Bildhauer mit Ton zum Beispiel, kann ich damit Fondant alles modellieren, dann natürlich bemalen, weil mit Pinsel und Lebensmittelfarbe geht das ganz gut. Und am Ende kann man tatsächlich auch sprayen, weil es natürlich die Farbe, die Lebensmittelfarbe auch im Sprayformat gibt. Von daher, ja, es ist eigentlich meine aktuelle Leinwand.
Also da brauchen wir auf alle Fälle für die Atelier Talk Webseite ein paar Kreationsbeispiele.
Ja, das bekommen wir hin.
Das ist super, das ist super. Was auch immer oder was ich versuche auf die Webseite zu bringen, ist immer ein Blick auf die Arbeitsumgebung. Bei den Künstlerinnen und Künstlern sind es die Ateliers. Was ist denn deine Arbeitsumgebung? Ich denke mal, du bist mega viel unterwegs. Wir führen dieses Gespräch ja auch gerade im Hotel zwischen Tür und Angel. Vielen Dank, dass du überhaupt Zeit dafür hast. Was ist dein typischer Arbeitsplatz?
Oh, also ich habe keinen typischen Arbeitsplatz. Wie du sagtest, ich bin ständig unterwegs. Das heißt, ich suche mir einfach Plätze, wo ich mich wohlfühle, wo man sich hinsetzen kann. Stromanschluss ist das Wichtigste. Und zu Hause habe ich dann natürlich meine Arbeitsecke. Es ist eine Kommode aus dem 19. Jahrhundert, die aufklappbar ist, wo ich dann halt mit meinem Laptop dran sitze.
Super. Mein letzter Gesprächspartner, Jadegar Assisi, hat davon gesprochen, dass er eigentlich immer Künstler war und dann aber davor zurückgeschreckt ist, wirklich freie Kunst zu studieren, weil er das als zu viel Verantwortung empfunden hat. Er hat gesagt, ein Künstler, eine Künstlerin hat in der Gesellschaft eine Verantwortung und er hatte Sorge, dass er dieses Feld einfach nicht füllen kann. Wie siehst du das mit der Verantwortung der Kunst gegenüber der Gesellschaft?
Ich finde, das ist ein wichtiger Faktor, weil letztendlich kriegt man über die Kunst, über diese kreative, visuelle Schiene Leute dazu, sich mit etwas zu beschäftigen, womit sie sich nie beschäftigen würden. Sozialkritische Themen, wo ich sagen würde, in den Nachrichten hätte ich das schon längst abgeschalten, um meine Laune zu behalten. Aber wenn das in Kunst verpackt wird und man als Betrachter sich erstmal hinarbeiten muss an diese Thematik, dann ist es eine ganz andere Herangehensweise und dann kriege ich auch Menschen für unangenehme Themen und kann mit ihnen dann richtig teilweise, wie soll ich sagen, nervaufreibende Themen aufarbeiten, wovor sie im normalen Alltag eigentlich zurückschrecken. Themen wie, keine Ahnung, Umweltschutz, Umweltkatastrophen. Wenn man das im Fernsehen sieht, sagt man, okay, ja, vielleicht schalte ich dann weg, weil ich sonst eine schlechte Laune habe. Aber wenn das in Kunst verarbeitet wird, dann hält man doch inne und das fördert sozusagen die Diskussion, den Austausch über dieses Thema. Dementsprechend finde ich, Kunst ist einfach ein sehr wichtiges Sprachrohr, um Menschen zusammenzubringen, um gerade Themen anzusprechen, die die Welt bewegen oder die sozusagen den Künstler, die Künstlerin bewegt.
Das heißt, du würdest auch tatsächlich ermutigen, solche Themen zu verarbeiten, denn manche haben ja auch Hemmung und sagen, wer bin ich denn? Ich will doch in der Gesellschaft nicht den erhobenen Zeigefinger vorhalten. Dafür bin ich nicht der Typ. Aber du sagst, doch, lieber Künstler, du siehst da etwas, du spürst da etwas, zeig uns das.
Ja, absolut. Ich denke, ja, Kunst ist ja ähnlich wie Storytelling. Man steht davor und man erfährt nach und nach immer mehr die ganzen Schichten, die dahinter stecken, die Beweggründe. Und je authentischer diese Geschichte wirkt, desto mehr Leute zieht es auch in den Bann. Und dementsprechend ist es natürlich den kreativen Menschen überlassen, welche Seite sie von sich präsentieren möchten oder über was sie sozusagen reden möchten durch die Bildsprache. Und ich denke, es gibt nicht immer diese schwere Verantwortung, sondern es gibt auch die Option zu sagen, ich möchte einfach nur Kunst kreieren, um gute Laune zu verbreiten, um einfach alles, was mir an Kreativität im Kopf steckt, festzuhalten, auszudrücken. Ich meine, in der Gesellschaft sind wir auch alle sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt die Kopfmenschen und es gibt die Herzmenschen, die spontan sind. So ist es auch in der Kunstwelt. Da hat auch jeder seinen Platz.
Ja, verstehe ich. Ich möchte ja, wenn ich als Künstlerin oder Künstler ein Thema bearbeite oder eben mich auch einfach nur austobe und meiner Kreativität Ausdruck verleihe, wie du es eben gesagt hast, ich möchte das natürlich irgendwie auch kommunizieren. Da ist die Webseite, die eigene, natürlich das Zuhause, da, wo ich Platz habe und alles in Ruhe darstellen kann oder auch nur ein paar Worten. Für wie wichtig hältst du so eine Webseite, eine eigene?
Ich glaube, also für jemand, der kreativ schaffend ist, ist eine Webseite natürlich die erste Visitenkarte. Es ist ja heute so, wenn ich mich über jemanden informieren möchte, dann suche ich das im Internet. Und da ist die Webseite sozusagen die erste Anlaufstelle. Aber selbst da sehe ich einen Wandel, dass die sozialen Medien so stark sind, dass viele Leute ja gar nicht nach der Webseite fragen, sondern an erster Stelle erstmal, wie ist dein Instagram? Oder bist du auf TikTok? Weil da der Bilderfluss einfach größer ist. Und klar ist eine Webseite für mich eigentlich eine Bühne, ähnlich ja, wie ein Bühnenbild mit Manege. Ja, man kann dann sagen, okay, jetzt geht die Manege auf und ich zeige genau das, was ich möchte, wie ich mich präsentieren möchte, wie in einem Theaterstück, den ganzen Ablauf auf dieser Webseite, die Schlagwörter, wohin ich diese Leute hinführe. Das ist wie ein Theaterstück. Auf so einer Instagram-Seite ist es eher wie auf einer Messe. Da scroll ich einmal durch und sehe dann komplett einmal die ganzen Bilder aufgelistet und kann dann für mich selber entscheiden, bleibe ich da mehr hängen oder ist es doch nichts für mich.
Also ich nehme einmal mehr mit, ich muss mich mehr um Instagram kümmern. Ich vernachlässige das ohne Ende. Manches Mal vergehen Wochen, ohne dass ich irgendetwas zeige und poste. Aber ich glaube, da hast du mir gerade mal wieder ein bisschen den Kopf gewaschen.
Ja klar, weil eine Webseite ist ja statisch. Die aktualisierst du ja auch nicht wöchentlich, sondern du erstellst sie einmal und änderst sie zum Beispiel erst, wenn du eine neue Bilderserie hast, wo du sagst, da lohnt es sich mal hinzusetzen und mehr einzupflegen. Diese Möglichkeit, dich jeden Tag neu zu präsentieren, hast du halt nur in den sozialen Medien. Und das ist letztendlich strategisch klüger, weil du natürlich dann aktiv bleibst und in den Köpfen der Leute auch immer wieder durch diese Bilder eindringen kannst tagtäglich.
Ja, und da schließt sich der Kreis zum Beginn unseres Gesprächs. Du hast gesagt, als allerersten, als wichtigsten Tipp, begreife dich als Unternehmerin, liebe Künstlerin. Und ich kämpfe schon seit jeher mit Instagram. Ich betreue es einfach nicht gut genug. Und eine Freundin hat mir mal gesagt, liebe Stefanie, stell dir vor, du hast einen super Laden mitten in der Fußgängerzone in Düsseldorf, mitten auf der Kö, einen Laden. Und der ist immer dunkel. Immer, immer, immer dunkel. Da laufen Tausende von Füßen jeden Tag vorbei und sehen immer, oh, da steht immer das Gleiche im Schaufenster. So, und dann plötzlich machst du mal ein, zwei Tage auf, machst Licht an und wunderst dich, dass keiner reinkommt. Ja, weil die einfach nicht dran gewöhnt sind. Und dann bist du wieder wochenlang nicht da. Das würdest du nie tun mit so einem tollen Laden. Und das hast du eigentlich mit Instagram, dann bediene es doch bitte auch. Und zwar eigentlich idealerweise täglich. Hat sie recht? Ja, sie hat recht.
Ich finde, da hat die Dame absolut recht, aber ich kenne auch die Kehrseite, dass man ja nicht immer dazu kommt oder nicht jeder einfach technisch so affin ist, dass er jetzt jeden Tag am Handy hängen mag. Ich bin selber auch so eine Person. Ich meine, ich sage immer scherzhalber, dass ich mein Instagram da habe zum Stalken und nicht um mehr von mir preiszugeben. Aber ich glaube, wir sind da in ganz anderen beruflichen Sparten. Bei mir ist es so, dass man mich eigentlich weiterempfiehlt. Also es läuft vieles über Empfehlungen, weil ich mir über 10 Jahre alles erarbeitet habe. Aber für einen Künstler ist es natürlich schwer, gerade weil die Kunst auf das Visuelle triggert, auf Empfehlung weiterzukommen. Ich kann deine Bilder nie so beschreiben, wie sie in echt wirken könnten.
Ja, wo wir gerade drüber sprechen, sagst du uns bitte deinen Instagram-Account und deine Website.
Also mein Instagram-Account ist Curator An, also auf Englisch mit C geschrieben und dann mein Name ANH. Und die Webseite ist auch curatoran.com, wobei die noch nicht online ist, weil ja, wir kennen alle die lange Webseiten-Design- und Umstellungsaktionen. Und ich bin da ähnlich auch wie die Künstler und Künstlerin, dass ich manchmal sehr selbstkritisch bin und eigentlich steht die Seite schon. Ich hatte damals auch einen Webdesigner dafür bezahlt, aber irgendwie mag ich sie noch nicht online schalten.
Das ist schön zu hören, dass es anderen auch passiert, ganz ehrlich. Und umso mehr freuen wir uns dann auf diese Webseite, wenn sie dann demnächst rauskommt. Liebe Ann, was habe ich vergessen zu fragen? Was möchtest du gerne noch uns Künstlerinnen und Künstlern, die hier sitzen und dir an den Lippen hängen, an den virtuellen, was möchtest du uns noch mitgeben? Was können wir tun, damit es weitergeht für uns?
Ich meine, es läuft doch alles ganz gut. Ich sehe jeden Tag neue Künstler und Künstlerinnen, die sich ihre Wege bahnen, die nicht nur, sag ich mal, in ihrer Arbeit, auf ihren Bildern, Skulpturen, Fotografien kreativ sind, sondern die für sich selber auch jeden Tag neue kreative Methode finden, um ihre Kunst zu zeigen. Und ich denke, das ist einfach der richtige Ansatz, dass man die Kreativität nicht nur in der Arbeit, sondern auch im Prozess sieht. Und aktuell einfach die neuen Methoden nutzt, sei es jetzt das Digitale, die sozialen Medien, vor allem die vielen Messen. Denn ich denke, letztendlich ist es auch der persönliche soziale Austausch mit jemandem, der einem dazu bewegt, ob man diese Kunst dann letztendlich kauft oder nicht. Ich sehe viele gute Gespräche auf Messen zum Beispiel. Da passiert dann der Kauf dann im Nachhinein, weil man sich immer noch gerne an diese direkte Verbindung mit dem Künstler, mit der Künstlerin erinnert. Und ich selber sammle ja auch und ich könnte dir zu jedem Bild meine Erfahrung, meine Geschichte, ja, mit dem jeweiligen Künstler oder mit der jeweiligen Künstlerin erzählen. Und das ist für mich ähnlich wie ein Tagebuch. Wo man sagt, man sammelt da die ganzen Erfahrungen und die begleitet einen auch durch das ganze Leben.
Das glaube ich, dass man da auch eine persönliche Beziehung zu den Bildern kriegt. Ja, ich habe noch eine Frage vergessen. Welche Rolle spielen denn für dich solche Plattformen wie Artfacts oder Artsy für dich, diese Künstlerrankings?
Ehrlich gesagt, schaue ich da gar nicht rein. Weil wenn ich mit Künstlern arbeite, dann versuche ich mir immer mein eigenes Bild davon zu schaffen. Meine eigenen Gefühle, Empfindungen, die damit verbunden sind, auch meine Verbindung zu den Menschen. Denn dieses Ranking ist zwar, sage ich mal, wenn man jetzt hartes Business betreibt, wo es tatsächlich nur um Zahlen und Statistiken geht, vielleicht sinnvoll, aber ich bevorzuge tatsächlich die zwischenmenschliche Ebene mehr. Das beste Beispiel ist, wie könnte ich einen Künstler vertreten als Managerin, wenn ich nicht hinter dieser Person stehe? Wenn ich das nur mache, weil diese Person auf einem hohen Ranking ist auf irgendeiner Webseite. Das funktioniert ja gar nicht. Das ist ja auch gar nicht authentisch und das werden alle Beteiligten auch sehr schnell merken. Und wenn ich dann mit jemandem zusammenarbeite, der vielleicht nicht mal in diesem Ranking ist, aber wir haben so eine gute Chemie zusammen und wir schätzen uns gegenseitig, dann kann ich die Kunst auch komplett anders präsentieren. Und ich glaube, diese Glaubwürdigkeit ist letztendlich sozusagen das entscheidende kleine Quantum Glück am Ende, ob das auch beim Betrachter, beim Käufer dann auch ankommt.
Das kann ich super gut nachvollziehen, sofort. Ich dachte allerdings, Instagram ist ja dasselbe. Du findest die Leute auf Instagram, dass das vielleicht für dich so ein erster Orientierungslauf sein könnte, auf diesen Plattformen zu schauen, wo steht oder wie hoch ist denn der oder der oder der. Und dann kommt natürlich diese wichtige zweite persönliche Ebene.
Nee, eigentlich genau andersrum. Also ich muss sagen, dass ich diese Webseite eigentlich gar nicht aufrufe und du sie in meinem Verlauf eigentlich fast nie antreffen wirst. Denn ich finde so ein Ranking immer schwierig. Also eben, man weiß ja gar nicht, was wie jemand sich da hochgepusht hat. Und wenn ich jemand vertreten soll oder mich dafür entscheide, dann ist die persönliche Ebene immer die Nummer eins.
Sehr spannend. Dankeschön. Im
Gerne.
allerletzten Teil des Atelier Talks kommen noch drei kurze Fragen, wo wir dich nochmal auf einer ganz etwas anderen persönlicheren Ebene kennenlernen. Drei kurze Fragen. Die erste ist immer dieselbe.
Okay.
Und zwar deswegen, weil ich mich selber immer nicht entscheiden kann. Kaffee oder Tee?
Hey, ich trinke keinen Kaffee.
Gar kein Kaffee.
Nee.
Und Tee irgendwas oder immer schwarzer oder grüner oder?
Oh, ich habe zu Hause eine ziemlich breite Teesammlung. Und je nach Gefühlslage oder Tageszeit habe ich eigentlich eine andere Sorte. Also sehr viel verrückte Sorten, die, sag ich mal, hier nicht im, ja, im Supermarkt erhältlich sind. Also Beuteltee gibt es bei mir eigentlich so gut wie gar nicht.
Ja, gut.
Sondern eigentlich immer, ja, richtige Kräutertees oder Teesorten aus Vietnam, die aus Bergpflanzen gewonnen werden, die ähnlich süß schmecken wie Süßholz, aber überhaupt kein Süßholz sind. Genau. Die exotischeren Varianten.
Sehr cool. Und Kaffee schmeckt dir einfach nicht?
Nö, Kaffee schmeckt mir nicht und gibt mir auch nichts. Also.
Ja. Ja, und ich liebe Kaffee und ich liebe Tees, genauso wie du, möglichst der lose Tee, alle möglichen Sorten. Und deswegen kann ich mich immer nicht entscheiden. So, jetzt lebst du in München, du kommst aus einem Land mit sehr viel Meer und ich frage mich, Berge oder Meer?
Das ist schwierig, das ist gemein. ich denke, die Balance macht das aus. Letztendlich bin ich ja hier in München, beziehungsweise im Walheim groß geworden. Das heißt, man hat eigentlich immer die Alpen vor der Nase. Deswegen finde ich dieses Panorama mit den Alpen, mit den Bergen, ist für mich schon so ein Heimatsgefühl. Aber auf der anderen Seite ist es auch schön, am Meer zu sitzen. Nur, dass ich jetzt nicht so sonnenaffin bin. Das heißt, ja, im Großen und Ganzen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann minimal mehr zu den Bergen.
Minimal mehr zu den Bergen ist auch ein gutes
Ja.
Wort. Und die deutsche Ostsee oder so, ginge die auch zur Not?
Die habe ich noch nie betreten.
Ach, ehrlich, ja, dann ist hiermit die offizielle Einladung vom hohen Norden an dich persönlich.
Sehr cool, nehme ich gerne an.
Und die letzte Frage, Öl oder Aquarell?
Oh, das ist auch wieder so eine gemeine Frage, weil letztendlich ist es ja nur ein Material. Und das trägt ja nicht zur Technik bei. Ich denke, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin eine gute Technik hat, dann ist es völlig egal, ob das jetzt Aquarell oder ein Ölbild ist. Weil, ja, wie gesagt, das ist nur ein Material und je nachdem, wie man das einsetzt, kommt dann eben ein schönes Kunstwerk raus oder es ist dann halt nicht so ansprechend. Genau. Also ich finde, beides hat eine tolle Wirkung. Also ob ich jetzt ein Ölbild anschaue, das halt eher mit pastösem Farbauftrag entstanden ist, oder ein Aquarell, das ganz zart, wässrig, verlaufend erscheint, es hat einfach eine komplett andere Wirkung. Man kann es nicht miteinander vergleichen.
Okay, das ist erlaubt dieses Mal.
Danke.
Liebe Anne, das hat viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit, für diese Informationen. Es war spannend, in deinen Kopf schauen zu dürfen mit so viel Erfahrung. Und ich bin sicher, das hat so einige da draußen interessiert, was du gesagt hast. Vielen Dank.
Ich wollte mich auch bedanken, dass du da Kontakt zu mir aufgenommen hast und so geduldig warst, bis wir einen Termin gefunden haben. Und wir
Danke.
es jetzt nach 3 Monaten Sommerpause auch geschafft haben.
Sehr, sehr gern. Und wenn du mal im Norden bist, Hamburg oder so, bitte, bitte lass uns treffen.
Ja, Hamburg bin ich ab und an wegen der Messe tatsächlich. Da kann ich dir Bescheid sagen. Es kann auch sein, dass ich in den nächsten Wochen in Hamburg bin. Und je nachdem, ob ich es mir einrichten kann, werde ich mir natürlich schauen, ob ich dann vorbeikomme.
Wow, was für ein Gespräch wieder mal, oder? So reich an Inhalt, so vielfältig. Und ich muss sagen, dieses Interview mit Anne hat bei mir richtig etwas angestoßen. Aber bevor ich euch das erkläre, worum es da genau geht, hier erstmal eine kurze Nachricht von Manuel Koch von Kunstinvestments, der mich und diesen Podcast unterstützt.
Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um so viel mehr als nur Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch von Kunstinvestments. Und er muss es wissen mit seiner ganz besonderen Mischung als Kunstkenner, Sammler und Finanzexperte. Und diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich sogar dreifach.
Zum einen entsteht die Freude aus dem Wissen, dass du mit dem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn die Verkäufe helfen uns, die Kunst zu machen, die wir machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3. Durch das Kaufen von Kunst kannst du für dich ein richtig gutes Investment tätigen. Wenn du dafür Tipps und Unterstützung brauchst, dann erfährst du mehr bei www.kunstinvestments.com und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du in den Shownotes.
Ansicht auf die Kunstwelt und vor allem ihre Perspektive, dass wir uns nicht nur als Künstlerinnen und Künstler, sondern auch als Unternehmer, Unternehmerin zu sehen, das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Ich dachte erst, ja, das mache ich doch eigentlich. Aber dann habe ich ein bisschen nachgedacht und habe gemerkt, nee, eigentlich ist da noch ein bisschen Luft nach oben, um mich wirklich als Unternehmerin zu führen. Und, Überraschung, ich habe meinen Arbeitsalltag geändert. Das hatte ich ja auch im Intro schon erwähnt. Und zwar, statt mich morgens einfach in die kreative Arbeit zu stürzen oder morgens zu überlegen, oh, was steht denn an? Fange ich mal mit dem an oder mit dem? Starte ich jetzt mit einer ganz anderen Energie. Ich stelle mir den Timer und dann recherchiere ich, ich schreibe, ich checke Finanzen, ich entwickle Strategien. Das als erstes morgens, getimt auf 90 bis 120 Minuten, also irgendwie maximal 2 Stunden. Und dann starte ich erst in die kreative Arbeit beziehungsweise die anderen Sachen, die dann so anstehen. Und auch wenn ich eigentlich vorher schon so das Gefühl hatte, ziemlich geordnet zu arbeiten, fühlt es sich jetzt viel strukturierter, viel zielgerichteter an. Und ja, das bringt irgendwie nicht nur Klarheit, sondern irgendwie auch eine neue Dimension in meinen ganzen Arbeitsprozess. Eine neue Energie. Mal sehen, was das für Auswirkungen hat. Ich werde berichten. Falls euch dieser Gedanke auch durch den Kopf geht, euch nicht nur als Künstler, Künstlerin zu sehen, sondern als Unternehmer oder Unternehmerin, dann versucht doch mal diesen Schritt. Es lohnt sich, das Ganze aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Und wenn ihr das tut, gebt mir Feedback. Lasst mich hören, was und ob und so weiter sich etwas geändert hat. Aber jetzt genug von mir. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat und dieses Thema bei dir auf fruchtbaren Boden gefallen ist, dann hör unbedingt auch mal in Episode 91 rein mit Simon Pfeffel und Benjamin Thaler. Das Gespräch hatte den Titel Denkst du schon solo selbstständig oder muckelst du noch so vor dich hin? Und da geht es auch um das unternehmerische Denken als Künstlerin und Künstler. Und Simon Pfeffel weiß das mit großem Engagement und Nachdruck und viel, viel Professionalität und Wissen zu vermitteln. Ja, und wenn du jetzt denkst, hey, das war wirklich spannend, dann freue ich mich riesig, wenn du mir eine Bewertung mit 5 Sternen hinterlässt in der Podcast-App deines Vertrauens. Das hilft nicht nur mir, sondern sorgt auch dafür, dass noch mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Alle Links zu Ann Nguyen, übrigens Anhnguyen geschrieben, und diverse Fotos sowie Gedanken zu dieser Episode findest du auf der Webseite www.atelier-talk.com. Auf Instagram heißt der Podcast ateliertalk.podcast. Nicht nur Atelier Talk, das ist ein gehackter Account. Bitte unbedingt entfolgen und gerne auch an Instagram melden, wenn ihr möchtet. Diese Gesprächspartnerin war übrigens eine Anregung von der Künstlerin Julia Silbermann, die den Atelier Talk eine ganze Weile lang tatkräftig hinter den Kulissen unterstützt hatte. Wenn du schon länger dabei bist, dann kennst du sie schon. Wenn du auch Tipps dazu hast, mit wem ich mal sprechen sollte, dann melde dich. Und was ich auch an dieser Stelle immer gerne erwähne, vor allem bin auch ich Künstlerin, nicht nur Podcasterin. Wenn du also Ideen und Tipps hast für Ausstellungsmöglichkeiten, wenn du selbst eine tolle Location hast oder eine Künstlergruppe leitest, die gerne mal mit jemand anderem zusammenarbeiten möchte oder, dann melde dich bitte gerne bei mir. Ich bin immer auf der Suche nach spannenden Dingen und Zusammenarbeiten. Danke, dass du dabei warst. Bleib neugierig, bleib kreativ. Bis zum nächsten Mal, deine Stefanie Hüllmann.